Wer letzte Woche da war, weiß, dass ich überzogen habe. Das Gute war, ich habe niemanden gelangweilt. Ich habe gefragt, und war das erträglich? Das war Begeisterung klingt anders. Also habe ich mir gedacht, du nimmst einfach deine Uhr wie immer und gehst danach. Und wenn du merkst, du hast noch viel zu sagen und zu wenig Zeit, sprichst du einfach schneller. Und dann hast du die gleiche Menge Worte rausgeschossen. Jahr 1 nach Johannes, das ist gut, weil es eine Chance bietet für uns als Gemeinde, neue Wege zu gehen. Das ist natürlich auf der emotionalen Ebene traurig für all die Leute, die mit ihm eine Beziehung über diese 13 Jahre aufgebaut haben und für die speziell wichtig seit dem ersten Tag dabei waren. Bei allen Leiterschaftsmeetings ist es schon ein bisschen komisch. Aber das Gute ist, Gott ist immer noch da und er hat sich nicht verändert. Wir haben dieses Jahr Folgendes vor. Unsere Vision, wenn ich jetzt sage, wer kennt unsere Vision, wird schwierig. Wir haben uns vorgenommen, spätestens nach dem Ende des ersten Quartals, dass jeder, der hier gekommen ist, diese Vision kennt. Denn diese Vision wird in 4 Predigtthemen richtig bearbeitet. Es fängt heute an. Die nächsten 3 Predigten, also heute und die nächsten 3, da geht's um die vertikale Beziehung zwischen Gott und mir. Das ist das Persönliche. Das, warum wir das tun, was wir tun, aus dem, was wir sind und was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Diese vertikale Beziehung zwischen mir und Gott, die besprechen wir im Januar. Und danach geht's um die horizontale Beziehung zwischen mir und meinen Mitmenschen, ja. Und das wird der nächste. Und danach wird es heißen, womit hat mich Gott ausgestattet? Und wozu hat er mir diese Gaben gegeben? Das sind dann die letzten 2 Themen. Und die zusammen, diese 4, machen die Vision aus. Und das wird uns die nächsten 6 Monate begleiten. Soweit zu meiner Intro. Also die 2 Minuten, die hole ich mir jetzt, ja. Die haben nicht gezählt. Jetzt geht's los mit dem Timing. Also wer wartet erst, wenn die halbe Stunde ist, dann kommt noch die akademische Viertelstunde dazu. Als Puffer, dann könnt ihr danach Tomaten werfen. Vorher nicht. Heute gibt es auch keine Intro. Dafür habe ich 2 Videos. Kein Text. Den Text bekommt ihr von mir. Wir machen so Oldschool. Das heißt, ihr bringt eure Bibel in analoger oder digitaler Form mit. Und wenn ich jetzt sage, ich lese gerade diesen Bibelvers aus dieser Übersetzung, dann nehmt ihr euren Smartphone, iPad oder sonst was. Und dann könnt ihr mal überprüfen, ob ich gerade inhaltlich richtig zitiere. Wenn nicht, dann könnt ihr mich bitte nach der Predigt korrigieren. Mein Thema heute, Sünde und Vergebung. Warum Christen wie Jesus sind. Das Thema kennt eigentlich jeder Christ, weil das irgendwo der Trigger war. Da war irgendwo eine Erkenntnis und dann gesagt, oh, ich muss Jesus annehmen. Das heißt, ich werde nicht die Basics jetzt wiederholen, sondern ich werde die Basics wiederholen. Warum ich das sage, ist Folgendes. Jedes Mal, wenn man gerade, ich rede dann von mir, als ich Christ wurde, dachte ich, ich bin promovierter Theologe. Ich dachte, ich wüsste alles. Spätestens nach einem Jahr, ich hatte die Bibel von A bis Z gelesen und ich hatte ein paar Predigten gehört und ich hatte ein paar interessante Mentoren und da dachte ich, jetzt weißt du alles. Jetzt müssen sie alle dir die Bude einrennen und dich bitten zu predigen, weil du so viel weißt. So viel Arroganz in der Ignoranz. Es irgendwie denke ich, beides ist gepaart. Ich glaube schon, dass arrogante Leute eine gewisse Portion Ignoranz mit sich nicht schleppen. Je mehr sie wissen, desto demütiger werden sie. Und das ist auch gut so. Warum ich das erzähle, ist Folgendes. Wir wissen, warum wir Christen sind. Oder wir meinen zu wissen, warum Christen sind. Aber wenn man jemand konkret fragt, warum bist du das, was du bist? Sag's mir das in 2 Sätzen, 3 Sätzen oder 2 Minuten. Dann fangen wir an zu überlegen. Und das finde ich ist ein Problem. Denn das, was ich bin, muss ich schon sagen können, ohne zu überlegen. Das muss bei mir in der Gene sein. Wer bin ich? Und weil wir das angeblich wissen, beschäftigt uns das nicht. Sollte es aber. Denn das Erste, was man an einem Menschen erkennt, ist seine Identität. Wenn ihr rausgeht, man fragt euch, wer hat gepredigt? Die allerwenigsten werden sich an meinen Namen erinnern, die mich nicht kennen. Die werden sagen, der war schwarz. Das ist Teil meiner Identität. Das ist das, was man wahrnimmt. Und dann vielleicht, ja, und er hat vielleicht überzogen oder so, und er spricht nicht mit dem hessischen Akzent. Und das sind so Dinge, die nehmen wir gleich mit. Der Inhalt kommt nach. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Und deswegen sage ich, ich rede nicht über die Basics, aber ich werde über die Basics reden. Die Basics sind nicht das, was wir denken zu sein, sondern die Basics sind, was die Bibel sagt über uns. Und deswegen, warum Christen wie Jesus sind. Fangen wir mit dem Anfang an. Am Anfang waren Gottes Heiligkeitsstandards. Um das Versöhnungswerk Jesu zu verstehen, am Kreuz, um das richtig zu verstehen, muss der Mensch erst begreifen, dass seine allerhöchste Anstrengung nicht imstande ist, Gottes Heiligkeitsstandards zu erfüllen. Ich muss das wiederholen. Egal wie gut wir glauben zu sein oder zu handeln, es ist nicht gut genug, um Gottes Heiligkeitsstandards annähernd zu treffen, geschweige zu erfüllen. Das ist erstmal die Basis, weil ein Mensch sieht sich meistens hübscher im Charakter, als er eigentlich ist. Die Verheirateten wissen, wovon ich rede. Denn der Partner kennt dich so gut. Deswegen machst du nicht, wenn er anfängst, über dich die Dinge zu sagen, wie sie sind. Meine Frau will gleich grinsen, denn die kennt mich. Die weiß, außer ihr kann mich niemand ertragen. Ja, Gott hat mir die Richtige an die Seite gestellt. Das siehst du. Ich bin ihm dafür dankbar. Das weiß er auch. Wir sehen uns immer schöner, als wir sind. Derjenige unter uns, der nie so ist, der ist gesegnet. Das ist ein natürliches Element. Das hat mit diesem angeborenen Egoismus zu tun, den wir haben. Weil wir denken, wir kommen an erster Stelle, dann muss erstmal für uns das sein, bevor wir an den Nächsten denken. Es ist gut, dass Gott nicht so war. Gott hat, bevor er den Menschen geschaffen hat, hatte er den Heiligen Geist und Jesus gefragt, wollen wir, oder der hat, nee, nicht gefragt, der steht da drin, wir wollen den Menschen in unserem Ebenbild schaffen. Dieses wir wollen schaffen heißt, es haben sich drei Personen gedacht, wir werden einen machen, der maximale Freiheit bekommt, der in der Lage ist, Nein zu unserem Willen zu sagen. Mit der Konsequenz, um mit ihm eine Beziehung aufrechtzuerhalten, ihn wieder aus den Schlamassel, die er sich selber eingebrockt hat, noch rauszuholen. Das heißt, weil Gott außer Raum und Zeit ist, in der Lage ist, unser Ende von unserem Anfang zu sehen, weiß er von dem Risiko, dass einer sterben wird, damit diese Beziehung aufrecht erhalten wird. Und Gott sagt, wir wollen den Menschen in unserem Bild machen. Er wird in der Lage sein, Nein zu sagen. Da bekommt der Mensch eine Welt für sich. Diese Welt ist wunderbar. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Und dann sagt er, das ist ein Baum des Lebens. Daneben ist ein Baum, der eine besondere Fähigkeit hat. Wenn du davon isst, wirst du wissen, was das Gute und was das weniger Gute, nämlich das Böse ist. Er hat nicht gesagt, du wirst schlecht werden. Er hat gesagt, du wirst nur wissen. Warum gibt Gott dem Menschen dieses eine kleine Zeichen? Weil wenn Gott das nicht getan hätte, hätten wir doch keine Chance, unsere Unabhängigkeit zu beweisen. Wenn alles um dich herum dich pampert, woher willst du wissen, was Nein ist, wenn du nicht die Chance hast, Nein zu sagen? Also heißt es, du hast freien Willen. Dieser Baum ist der Baum, den du freiwillig in Ruhe lässt, weil ich dir das gesagt habe. Wir kennen alle die Geschichte, was ist passiert? Der Mensch ist nun mal, wie er ist. Der hat gesagt, der hat nicht gesagt, wow, guck mal diesen Garten, alles für mich. Nö. Der eine Baum, diesen einen Baum, der wurde so verlockend, dass alle anderen Bäume im Garten plötzlich nicht mehr so wichtig waren. Kennt ihr das? Es gibt ja so Experimente. Mehrere Häuser mit der gleichen Fassade. Das Beispiel habe ich schon mal bemüht. Und an einem Haus, also die Fassade ist eine Glasfassade. Identische Häuser an der Straße. Und irgendwo nach ein paar Häusern an diesem einen Haus steht, bitte Scheiben nicht einwerfen. Was macht das mit einem jungen 15-Jährigen, der gerade vorbeigeht? Solange er geht und die Häuser alle gleich sind, ist es ja nur eine langweilige, gleichmäßige Fassade. Und dann kommt dieser Reiz, dieser da nicht einwerfen. Dann juckt's gleich. Ne? Ich habe vorher nicht dran gedacht, aber plötzlich denke ich dran. Ich muss ja nicht werfen, aber ich denke dran. Ich kann natürlich weitergehen. Ich muss nicht einwerfen. Es ist interessant, weil das uns Dinge reizen, die verboten sind. Gott hat uns die Chance gegeben. Wir haben festgestellt, wir sind nicht in der Lage, seine Standards zu erfüllen. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird. Denn die Standards kann er dadurch gar nicht erfüllen, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, Gott hat uns etwas gegeben, was möglich macht, dass wir zu ihm eine Beziehung aufbauen. Paulus schreibt also in Galater Kapitel 2, Vers 16, wir wissen, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Es gibt unter uns Christen manchmal merkwürdige Tendenzen. Es gibt Christen, die denken, um sich in irgendeiner Form an ihrer Frömmigkeit zu erfreuen, die müssen den Schabbat feiern. Also feiern sie Sabbat. Dann trägt einer so dieses schöne weiß-blaue Tuch auf die Schulter. Manche haben sogar einen Schofar dabei und können schön blasen. Das ganze Programm. Sie versuchen, etwas Frommes wieder einzuführen, um etwas zu spüren. Ich weiß es nicht, was Beweggründe ist. Ich habe mit ein paar diskutiert, auch bei mir in der Elfenbeinküste. Derjenige, der mir meine erste Bibel geschenkt hat, kam zum Hauskreis, zum Bibelstudienkreis, so nennen sie das, und hatte so eine Kippa, eine weiße Kippa mit einem blauen Davidstern auf dem Kopf. Da so viele Haare wie ich, das musste ein bisschen kleben von innen. Und ich sah dieses Zeichen und dachte, ist es jetzt, hat es einen Grund? Und ich wollte den Grund wissen. Und dann kamen wir schon wieder in dieses Alte. Mich regt das extremst auf. Der ist Pastor. Was ist das für ein Pastor, der jetzt plötzlich anfängt, so nach außen fromm zu wirken, so dieses Pharisäertum, merkt ihr? So, schaut her, wie heilig ich mich bekleide. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Gott sieht auf die Erde und sieht die Verlorenen und die, die Jesus angenommen haben, die gerettet sind. Und dann sagt er, hoffentlich gehen die Geretteten zu den Verlorenen und sorgen dafür, durch Transmission der frohen Botschaft, dass die auch gerettet werden. Das ist das Einzige, was Gottes Plan ist. Dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und wenn man diesen Vers liest, niemand kann durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott überhaupt bestehen. Galater 2, das Ende vom Vers 16. Es gibt 10 Gebote. Ja, diese 10 Gebote haben ein Ziel gehabt. Jesus kam, um diese 10 Gebote zu erfüllen. Ich werde euch nicht langweilen mit den 10 Geboten, aber ich gebe euch mal eine kleine Idee von Gottes Großzügigkeit, bevor die 10 Gebote überhaupt kamen. Mose führte das Volk aus Ägypten. Man schätzt irgendwo zwischen 1 und 3 Millionen. Keiner war da, um sie zu zählen. Das Zahl steht auch nicht im Alten Testament. Also die Schätzung, auf jeden Fall waren es viele Leute. Mehr als ein Dorf. Die gehen durch das Rote Meer und kommen zum Berg Sinai, wo Gott die Israel hingeführt hat. Aber bis zu diesem Berg Sinai gab es irgendwelche Störungen. Die erste Störung kam gleich 3 Tage, nachdem sie durch das Rote Meer waren. Das erste da war, die hatten Durst, wollten was trinken. Und sie meckern, denn die finden bitteres Wasser. Gott sorgt dafür, dass sie frisches Wasser bekommen. Kurz darauf haben sie Hunger, bekommen Manna, sie bekommen Brot. Das Brot reicht nicht, es ist langweilig, nur Manna zu essen. Dann schreien sie und dann kommt ja die Urahne von der Rahel und schenkt mal Wachteln hin. Nein, so war es nicht. Es gab keinen Mensch, der irgendwelche Wachteln geschickt hat, sondern Gott hat die Wachteln hingeschickt. Das wird aufgenommen, deswegen muss ich auch korrigieren. Sonst denkt ihr mir, guck mal da war einer, ein Engel, der hat das gemacht. Kann sein. Nun, sie bekommen also Essen, sie bekommen zu trinken, sie gehen weiter und irgendwo passiert wieder was. Das heißt, es hat immer etwas gegeben, was das Volk dazu geführt hat, gegen Gott zu murren und zu knurren. Ganz ehrlich, immer wieder, wenn ich diese Passagen lese, versuche ich zu überlegen, wie das ist. Die Bibel sagt, tagsüber war eine Rauchwolke, nachts war eine Feuerwolke. Die hatten Gott physisch bei sich wahrnehmbar. So einen Luxus hätte ich gerne. Ich stehe morgen auf und ich sehe den Heiligen Geist und er begleitet mich ins Bad. Wisst ihr, mit welchem Strahlen man sich die Zähne putzt oder sich rasiert, wenn man so was vor sich, neben sich wahrnimmt? Also ich glaube, jeder von uns würde wahrscheinlich um 16 Uhr sein, um 20 Uhr wäre ich immer noch nicht gegangen, weil er sehen würde, wie die Engel im Raum hier mit uns singen und so weiter. Ich glaube, wir würden anders Christ sein, denke ich. Weiß ich nicht, denke ich. Sie hatten Gott sichtbar, erkennbar, wahrnehmbar, der sie begleitet hat, der ist vorgegangen und als die Ägypter kamen, ist er sogar durch nach hinten und da kam man durch Feuer. Sie haben Gott in Action gesehen. 3 Tage nachdem, ich sag mal, du stehst am Meer und das Ding geht auf. Du gehst trockenen Fuß durch. 3 Tage später, auch wenn ich mal mecken wollte, allein die Erinnerung an die vielen Soldaten Ägyptens, die ertrunken, da bis zum Strand gebracht wurden, das hätte mir schon mal ein bisschen Ehrfurcht vor diesem Gott mal so gelehrt. Ich sag, bevor du das Maul aufreißt, pass auf, dass du nicht so umfällst wie die. Das hat sie gar nicht gestört. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Die sind nicht mal wie Fliegen umgefallen, sondern Gott hat gesagt, okay, her damit. Das ist unser Gott. Aber 18 Kapitel später passiert was am Berg Sinai. Gott sagt, ich würde gerne aus euch ein Volk von Priestern machen. Er hat nicht gesagt, ich gebe euch Gebote. Ich möchte, dass ihr, wisst ihr, was die Rolle eines Priesters ist? Ein Priester repräsentiert das Volk vor Gott. Wenn ihr ein Volk von Priestern seid, wofür ist das gut? Damit die Welt über sie zu Gott findet. Ich habe euch aus Ägypten rausgeführt. Ich mache aus euch ein Volk von Priestern, damit die ganze verlorene Welt über euch zu mir Zugang findet. Da sagen sie, die bisher gescheitert sind, ho. Ich sage, der Mensch sieht sich immer schöner, als er ist. Herr, wir sind so ein frommes, cooles Volk. Alles, was du von uns verlangst, das können wir tun. Sie sagen nicht, wir werden sein. Sie sagen, wir wollen tun, was du uns sagst. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr seid. Sie antworten, wir wollen tun. Ich glaube, da haben zwei aneinander vorbeigeredet. Gott sagt, wollt ihr tun? Dann setze ich meinen Heiligkeitsstandard. Ihr bekommt Gesetze. Mose kommt hoch und sagt ihnen, wer der Nächste, der den Berg berührt, der wird sterben. Da ändert sich der Ton und dann wird Gott heilig und da wird Gott Richter. Von da an haben sie Angst. Von da an sterben 3000, sobald sie sich daneben benehmen. Und dann geht's los mit den Toten. Davor, beim Meckern gab's, ist keiner gestorben. Erst nach den Geboten. Es hat eine Veränderung gegeben. Jesus hat das Ganze für uns zusammengefügt. Aus diesen 613 Geboten, die insgesamt waren, für die, die Statistik mögen, könnt ihr gerne aufschreiben, 248 Gebote Das ist das, was wir tun oder die tun sollten. Und 365 Verbote. Das ist das, was sie auf keinen Fall tun sollten. Und da Gott Gott ist, hat er gesagt, da ihr sowieso scheiden werdet, bekommt ihr von mir auch noch ein Gate, damit, also ein Tor, einen Zugang zu mir, wenn ihr scheitert. Ihr werdet opfern. Ihr opfert und dann findet ihr trotz eures Scheiterns Zugang zu mir und meiner Heiligkeit. Und deswegen durften sie einmal im Jahr zum Tempel. Und in diesem Tempel wurde alles wieder auf Null gesetzt für ein Jahr. Und das ist das Schöne an uns. Wir müssen zu keinem Tempel. Wir erinnern uns jedes Mal daran, wenn wir das Brot brechen, wenn wir den Becher trinken, dass einer für uns dieses ganze Prozedere eins für alle Mal erledigt hat. Das finde ich cool. Das ist für mich frohe Botschaft. Jedem Trottel, den man da draußen sagt, egal wie gut du denkst, dass du bist, es gibt einen, der macht dich besser. Der hört zu. Das ist Marketing für Jesus. So nenne ich das. Ich sage den Leuten immer, wollt ihr wissen, warum es besser ist, Christ zu sein als nicht Christ? Spätestens dann fragen sie nicht, ich glaube nicht an Gott, die sagen, erzähl mal. Sag mir, was es mir bringt. Und dann überlege ich, wenn wir dabei kommen und sagen, ich weiß ja nicht, wer ich bin. Warum bist du Christ? Warum machst du das, was du tust? Es muss da rauskommen, weil es besser ist so als vorher. Also das ist das mein erster Gedanke. Für mich ist das Leben ohne Jesus nicht vorstellbar. Annähernd so gut wie jetzt. Ich sage nicht, dass es perfekt ist. Jesus komprimiert alles in diesen zwei Geboten. Ihr wisst ja, Jakobus hat gesagt, wenn wir ein einziges Gesetz übertreten, haben wir alle 613 übertreten. Es lohnt sich nicht, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich überhaupt nicht. Gehen wir den anderen Weg. Denn der andere ist besser. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht. Das habe ich gesagt. Da nur klar ist, dass keiner von uns das kann und dass Jesus das getan hat, möchte ich, dass wir verstehen, was Opfern bedeutet. Ein kurzes Video dazu. Kannst du das hier ausmachen? Das freundlich, bitte. Das ist ja das Alte Testament. Wenn ein Jude zum Tempel gegangen ist mit seinem Opferlamm, in dem Fall ist ein Opferlamm, es gab verschiedene Opferstufen, ist Folgendes passiert. Er hat die Hände auf das Unschuldslamm gelegt und seine Sünden hier symbolisch dargestellt, wie eine dunkle Wolke. Diese Sünde, diese Ungerechtigkeit ist übertragen worden auf das Tier und die Reinheit des Tieres auf den Sünder. Und erst nach diesem Transfer gab es Blut. Das Blut seht ihr ja nicht. Ja, ich weiß, empfinde ich es sehr. Ja, und dann das hier, das ist ein Brandopfer für den Herrn. Der Duft, der nach oben ging, das war eigentlich für die Gerechtsprechung. Der ist dann rausgegangen und er war clean. Das mussten sie regelmäßig machen. Regelmäßig. Und dann kam Jesus und der hat dafür gesorgt, dass dieser Weg obsolet wird. Er starb einmal am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, geschenkt bekommt, dass er Gottes Kind geworden ist. Und viel mehr als das. Er schenkt uns auch noch alles, was damit einhergeht. Und das ist eine lange, lange, lange Geschichte. Die passt leider nicht heute rein. Und weil wir das wissen, wollen wir uns daran erinnern. Wir wollen jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, und das Brot habe ich schon gebrochen, ich habe mir die Hände nach Rachels Vorschriften gewaschen, sprich eine halbe Minute, richtig alles, vorher meinen Ehering ausgezogen, alles richtig sauber. Und erst dann habe ich das Brot geschnitten, also das Brot ist clean und wir haben den Becher. Und deswegen lade ich euch ganz herzlich ein, wenn wir jetzt das Brot nehmen und den Becher, dass wir wissen, dass einer, der hat dafür gesorgt, dass ich heute alle Rechte habe. Alle Rechte eines Gottes Kindes. Das bedeutet, ich bin rein gewaschen von meiner Schuld. Vor Gott bin ich gerecht. Dafür muss ich nichts tun, sondern ich bin. Das ist ein Zustand, das ist keine Aktion. Einer hat die Aktion vollbracht, damit ich werde, was keiner sein kann, aus eigener Kraft. 613 Gesetze sind nicht für mich. Das Blut Jesu erfüllt alle Bedingungen. Jesus hatte uns eh nur zwei Gesetze gegeben. Auch die waren schon zu sehr kompliziert. Du sollst Gott, den Herrn, lieben mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Keiner von uns schafft es, mit all seinen Gedanken auf Gott fokussiert zu sein, geschweige ihn zu lieben. Und das zweite Gesetz ist genauso kompliziert. Du sollst deinen Nächsten so lieben wie dich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, ich nicht. Deswegen sind diese zwei Gesetze sowieso schon too much. Senkrecht, waagerecht. Die Herausforderung der nächsten zwei Monate.